ズラジオ。
SV Waldheim Mannhof, nee, beim SV Mannheim Waldhof, Waldhof Mannheim.
The crosses of St. George and Lime all around me. Gareth Southgate, the whole of England is with you. Oh, it's Dave!
It's Dave! It's Waldhof!
Zeiten gehen wir mit all der Freude und mit dem Schmerz. Zusammen schaffen wir's. Und wieder wollen wir euch kämpfen sehen. Wir wollen euch laufen sehen. Wir wollen euch jubeln sehen. Und singen wieder bald hoch.
Mittwoch, der 7. März 2012, 20 Uhr und fast 4 Minuten. Ihr hört wie jeden ersten Mittwoch im Monat Doppelpass live on air im Bermudafunk. Kämpfen, laufen, jubeln war gerade in dem Lied zu hören, das wir gerade gehört haben. Das wird heute Abend unser Stichwort sein. Wir haben unseren Trainer Rainer Hollig zu Gast. Hallo Herr Hollig,
hallo.
Grüße Sie. Nach dem Pokal aus gestern wird vor allem dieses ein Thema sein heute Abend. Wir werden versuchen zu klären, wer denn verantwortlich ist für dieses aus meiner Sicht peinliche Aus. Da gehen die Meinungen doch durchaus auseinander, ob da der Trainer verantwortlich ist oder die Mannschaft. Werden wir alles versuchen zu klären. Wir werden allerdings auch versuchen, nicht nur auf das Spiel einzugehen von gestern Abend, sondern auch perspektivisch zu schauen, wie es weitergeht beim SV Waldhof. Ihr könnt euch natürlich auch telefonisch wie immer beteiligen an der Sendung. Ihr könnt uns hier direkt im Studio anrufen und Rainer Hollig selbst eure Frage stellen. Und zwar unter der 0621 für Mannheim 33939801. Ich sage es nochmal langsam, 0621 für Mannheim, 33939801. So, und jetzt hat der Dash hoffentlich seine erste Frage, wie immer, vorbereitet.
Ja, die habe ich. Zunächst muss ich sagen, ich bin auch sehr, sehr, sehr enttäuscht. Der Frust sitzt tief. Meine erste Frage an Sie, Herr Hollig, wie fühlen Sie sich denn, nachdem Sie jetzt eine Nacht über dieses, nach dem Spiel geschlafen haben?
Ja, geschlafen ist eine gute Frage. Ich habe überhaupt nicht geschlafen, weil ich sehr frustriert war gestern nach dem Spiel und habe das auch heute Morgen noch mit in die Mannschaftsbesprechung getragen, weil ich denke, wir als Team, dem Team ich natürlich als Trainer vorstehe, keine Frage, haben eine sehr große Chance verpasst. Und ich glaube, ich spreche da aus dem Herzen aller Fans einen Traum, den wir gehabt haben, nämlich wieder einmal in die DFB-Hauptpokalrunde eventuell einzuziehen. Der ist gestern Abend im Sand versickert, leider.
Okay, dann gleich mal vielleicht die anschließende Frage, woran lag es aus Ihrer Sicht?
Ich glaube, es lag in erster Linie daran, dass wir die ersten 20 Minuten mit Sicherheit das Selbstbewusstsein, das Selbstvertrauen vom KSC-Spiel mit in diese Partie genommen haben und dann kurioserweise nach 20, 25 Minuten sehr verunsichert agiert haben, haben nicht mehr nach vorne gespielt, haben nur noch Rückpässe und Pässe in die Breite gespielt, warum auch immer. Ich glaube, es war nicht das Thema, das wir gehabt haben, sondern die Mannschaft hat im Vorfeld von uns gesagt bekommen, dass wir den Gegner sehr früh beschäftigen wollen. Wir wollen relativ früh ein Tor erzielen, um uns eben frei zu spielen und dem Gegner keinerlei Möglichkeiten zu geben. Ich glaube, es ist uns am Anfang gelungen, nur das Tor hat gefehlt.
Okay. Ja gut, im Prinzip kann man daran anknüpfen, was mir extrem aufgefallen ist, weil ja eigentlich, sagen wir mal, in der ersten halben Stunde ist meines Erachtens jetzt so nicht so schlecht lief oder ganz gut lief sogar. Man eigentlich auch gesehen hat, dass da eine Schwäche bei hohen Bällen von der Innenverteidigung von der KL durchaus da war, wenn man das Mittel nicht weiterverfolgt hat von der Seite, aus der Mannschaft raus. Oder eben, wie sehen Sie das?
Ja gut, ich bin ein Verfechter, ich habe das schon öfters erwähnt, des Kombinationsfußballs, des schnellen Fußballs in die Tiefe, also sprich Vertikalspiel, dass wir auch permanent in Trainingsformen versuchen einzustudieren. Aber dazu gehört auch die richtige Bewegung im Angriff. Und ich glaube, an der Beweglichkeit des Angriffs hat es gestern gemangelt. Und die hohen Bälle, die reinkamen, die auch wie die Standards am Samstag gegen den KSC in der Rückrunde oder zumindest bis jetzt sehr verbessert sind gegenüber der Vorrunde. Aber wenn man solche scharfe Bälle spielt, dann muss man auch als Angreifer diese Wege machen, die zum Ball gehen, um eventuell ein Tor erzielen zu können. Und diese Wege haben wir nicht getan.
Hör ich da vor allem eine Kritik am Daniel Reule raus?
Ich glaube, das geht nicht allein gegen den Daniel Reule. Das ist generell ein Problem unserer Angreifer. Es muss ja nicht immer der Stürmer sein, sondern es kann ja auch mal ein Außenspieler oder ein offensiver Mittelfeldspieler sein. Aber ich muss in diese Bälle reinlaufen und darf nicht warten, bis mir der Ball vor die Flinte fällt, um vielleicht zu spekulieren, dass der Verteidiger über den Ball oder neben dem Ball schlägt, sondern ich muss der Erste sein, der zum Ball geht. Der Amadou Rabihu ist bei der ersten sehr guten Flanke zu dem Ball gegangen, wo für mich eigentlich eine hundertprozentige Torchance war. Leider Gottes hat er sie nicht verwandelt, sondern traf noch nicht mal das Tor, hat neben das Tor geköpft. Aber das wäre zum Beispiel der Quickpunkt gewesen in diesem Spiel. Dann wären wir 1-0 in Führung gegangen. Ich glaube, dann wäre das Spiel zu unseren Gunsten ausgegangen.
Ja, Stichwort Amadou Rabihu. Ich glaube, es hat auf großes Unverständnis beim Großteil der Zuschauer ist darauf gestoßen, dass der ausgewechselt wurde, so früh gegen den Ilhan
Cihat,
genau. Was war der Grund?
Ja gut, ich habe es vorhin schon mal in einem Vorgespräch erwähnt. Unsere Fans betiteln ja unseren Daniel Reule immer Reule als Fußballgott, wenn er aus 80 Meter oder 40 Meter ein Tor in den Winkel oder einen Fallrückzieher macht. Und ich denke mal, hätte ich jetzt den Daniel Reule ausgewechselt, dann wäre sicherlich die mich heute fragen oder die Frage stellen, warum Rabihu, die hätten dann sicherlich gefragt, warum ausgerechnet der Daniel Reule? Der Daniel Reule ist doch immer für einer gut. Ich glaube, grundsätzlich haben wir das Problem, dass der Daniel Reule und der Rabihu eigentlich nicht die idealen Sturmpartner oder das ideale Sturmduo sind. Und leider sind uns da die Hände gebunden, weil der dritte Stürmer oder eigentlich der Stürmer, der spielen müsste, der Flasi Dautai, der noch etwas braucht, bis er wieder an Bord ist. Und wir müssen mit beiden Stürmern auskommen. Und da denke ich, dass ich da vielleicht ein klein wenig mehr die Hoffnung gehabt habe, dass der Daniel vielleicht doch noch ein Tor erzielt mit seiner Art und Weise. Aber es war gestern eben nicht der Fall.
Aber muss ich kurz nachfragen, Sie wechseln nicht jetzt nach Vorlieben des Publikums? So habe ich das gerade ein bisschen rausgehört.
Nee, eigentlich gar nicht, aber ich muss das immer hören. In Karlsruhe, als wir letztes Mal in Karlsruhe gespielt haben, kam die Frage, warum spielt der Karl Murphy nicht? Also ich glaube, wenn man 3000 Zuschauer fragt, dann gibt es 2900 andere Meinungen, weil die besten Trainer sitzen meiner Meinung nach immer auf der Tribüne oder stehen auf den Stehrängen. Aber leider Gottes kann ich die nicht einwechseln.
Um mal beim Wechseln zu bleiben, also jetzt gar nicht mal über Einzelpersonen kann man immer streiten, ob jetzt der oder der. Eine Frage, die mich dann nochmal interessiert, die auch jetzt mal aus dem Forum dann kam, ist auch die, wieso jetzt eigentlich dann positionsgenau immer gewechselt wurde. Gestern wäre vielleicht mal die Möglichkeit gewesen, dann, was ich, die Viererkette aufzulösen mit einer Dreierkette und ein bisschen offensiver. Oder sagen wir dann halt wirklich mit drei Stürmern zum Beispiel zu spielen. Wieso?
Ich glaube, wenn schon zwei Stürmer nicht den richtigen Weg finden zum Tor, ich glaube, dann wird es mit drei Stürmern noch enger im Raum. Und ich denke, warum soll man eine gut funktionierende oder relativ gut funktionierende Kette aufmischen und sollte da ein Stürmer noch reintun? Wir haben ja mit dem Ilhan nicht einen Abwehrspieler, sondern einen definitiven Stürmer, der jung ist, der dynamisch ist, der sicherlich noch nicht die Klasse hat, in der Regionalliga zu spielen, aber es war ein Hoffnungsträger, der vielleicht mal durch seine Laufarbeit, der läuft die Gegner gut an, der macht ein gutes Pressing, und das wollten wir eigentlich erreichen, um vielleicht hier schneller in Ballbesitz zu kommen. Wir machen uns schon Gedanken über die Auswechslung, aber ich denke, es wäre sicherlich der eine oder andere hätte gemeckert, wenn wir jetzt zum Beispiel den Dimi Suvarov rein hätten oder hätten den Yannick Kakoko früher gebracht, weil der Yannick Kakoko ist noch nicht im Vollbesitz seiner 100%, wie er mal ganz am Anfang war. Da muss er noch etwas an sich arbeiten, aber vom Grundsatz her ist es ein Spieler, der sehr gute Technik hat, der auch nicht gerade langsam ist, der beidfüßig ist, also optimal normal für unsere Mannschaft, aber die Trainingsleistung muss eben auch stimmen.
Okay, dann muss ich doch nochmal die Frage vom Lohne dazu stellen, die passt nämlich gerade so gut. Stellen Sie sich einmal vor, Sie wären Experte im DFB-Pokal bei ARD und ZDF, kurz nach der Halbzeit führt der unterklassige Verein mit 2-0. Als Reaktion wechselt der Heimtrainer einen von zwei Stürmern aus. Wie kommentieren Sie diese Situation?
Ja, wenn der Heimtrainer einen schwächeren Stürmer auswechselt und wechselt dafür einen anderen Stürmer ein, hat er das absolut richtig gemacht. Ich glaube, auch die Unmutsäußerungen ab und zu von den Fans ist ja auch so, dass sie mit dem einen oder anderen nicht zufrieden sind. Ich denke mal, wir haben da keinen Fehler gemacht, weil wir den Amadou ausgewechselt haben, sondern wir haben noch einen frischen, jungen Mann gebracht, und ich glaube, das war absolut in Ordnung.
Nämlich noch ein Beispiel, Sie haben den Ugo Demirkol ausgewechselt und haben aber die Viererkette nicht aufgelöst, sondern haben stattdessen Karl Murphy gebracht, auf der linken Seite, also Abwehrspieler für Abwehrspieler, trotz 0-2 Rückstands.
Da muss ich Ihnen dazu sagen, dass der Karl Murphy, der normalerweise etwas offensivere Abwehrspieler ist, der ja auch bei uns schon mal etwas weiter vorne gespielt hat. Also insofern haben wir hier auf der linken Seite nochmal den Druck ausüben wollen mit dem Martin Wagner zusammen, weil die auch am Anfang, als der Demirkol noch verletzt war, ein gutes Pärchen waren auf der linken Seite. Aus dem Grund muss ich natürlich auch mal, wenn der Spieler relativ, sage ich mal, nicht schwach, aber wenn er relativ leicht anfällig ist und nicht diese Sicherheit besitzt, die man eigentlich von ihm gewohnt ist, dann ist es doch keine Frage, dass man auf der Position einen Linksfüßler auch bringt, der auch noch Offensivdrang besitzt.
Okay, und die Doppelsechs aufzulösen und eventuell früher den Neuzugang Wasser zu bringen, das wäre keine Alternative gewesen.
Der Zuschauer, der glaubt, dass wir mit Doppelsechs gespielt haben, der sollte sich mal bei mir melden, dann gebe ich ihm mal ein ganz kurzes System, eine Systemanalyse, denn wir spielen schon...
Können Sie gerne jetzt machen, die Leute hören aufmerksam zu.
Wir spielen schon seit der Vorbereitung nicht mit Doppelsechs, sondern wir spielen in einer Raute mit einem Sechser und einem Zehner. In dem Fall gestern war der Zehner der Christian Grujicic und die Sechs war der für mich mit noch am besten agierende Spieler Klaus Giasula. Also wir spielen nicht mit Doppel-Sechs. Doppel-Sechs ist ein Defensivsystem und wir spielen ein relativ offenes System, also offensives System mit einem Spieler, der hinter den Spitzen spielt.
Okay, gut. Ich denke mal, über die Details kann man da wirklich stundenlang jetzt noch diskutieren, der ganzen Geschichte. Also was für mich ehrlich gesagt der Knackpunkt war, wo ich auch am wenigsten Verständnis für die ganze Geschichte habe, war dann eigentlich, sagen wir mal, die Reaktion oder nicht erfolgte Reaktion nach dem 2-0. Weil bis dahin muss ich sagen, wie gesagt, wir haben teilweise anfangs nicht schlecht gespielt, wir haben natürlich auch zu doofen Zeitpunkten die Tore gekriegt. Man kann sicherlich dann auch über die Mauer beim 2-0 streiten.
Was sagen Sie denn zu der Mauer? War es ein Torwartfehler? War die Mauer falsch gestanden?
Es ist schwer zu sagen. Ich bin einfach der Meinung, ohne dass das der Trainer erwähnt, aber eigentlich ist es so, dass ein Spieler auf den Schützen zugeht, wenn er den Ball quer gepasst bekommt, sollte eigentlich einer aus der Mauer rausgehen, um dem Schützen entgegenzulaufen. Das haben wir gestern nicht getan und dadurch ist der Ball natürlich in die Ecke geflitzt. Wobei ich sagen muss, ich will jetzt dem Rainer Adolf nicht unbedingt einen Vorwurf machen, aber Tatsache ist, dass der Ball in die Torwart-Ecke ging. Und nicht in den Winkel, sondern in einer Höhe, wo er meines Erachtens nach durchaus auch mal haltbar ist. Ohne jetzt dem Rainer das Tor zuzuschreiben.
Okay. Gut, was ich eigentlich raus wollte, war dann wirklich die Reaktion oder die Nicht-Reaktion nach dem 2-0. Ihre Meinung dazu? Weil meines Erachtens kam da sehr, sehr wenig bis gar nichts mehr. Jetzt gar nicht mal, dass nach so einem Ergebnis, nach 2-0, so einem Nackenschlag, dann einiges nicht mehr klappt. Okay, aber ehrlich gesagt, hat für mich da ein bisschen gefehlt.
Nein, sogar. Ich habe ja der Mannschaft auch nach dem Spiel gesagt und habe es heute Morgen in der Mannschaftsbesprechung, die übrigens fast eine Stunde ging, der Mannschaft ganz klar zu verstehen gegeben, dass ich nach dem 2-0 den absoluten Druck vermisst habe, dass ich das Fighting, den Pokalfight, wie man so schön sagt, dass man nochmal um alles fightet, was möglich ist. Und ich bin der Meinung, hätten wir diesen Pokalfight, den man in so einem Zeitpunkt einfach bringen muss, hätten wir den Pokalfight gezeigt und hätten ein Tor erzielt, dann wäre das Spiel sicherlich nochmal gekippt. Also bin ich absolut sicher. Aber den Pokalfight hat die Mannschaft gestern vermissen lassen.
Ja, und das ist jetzt doch die entscheidende Frage, warum?
Wenn ich das wüsste, hätte ich sicherlich gestern schon geregelt. Aber ich kann mir nur vorstellen, und wenn man selber Spieler war und war selber schon in ähnlichen Situationen gestanden, ist es einfach so, du spielst gegen eine Mannschaft, die eine Oberligamannschaft ist, aber eigentlich auf Augenhöhe mit unserer Mannschaft. Du liegst 1-0 im Rückstand, kann mal vorkommen, du verarbeitest dieses 1-0 innerhalb von kurzer Zeit, möchtest wieder drankommen, dann Halbzeitpfiff, Trainer gibt eine Ansprache, die der eine aufnimmt, der andere vielleicht nicht mehr aufnehmen kann, warum auch immer. Du gehst mit einer neuen Motivation in die zweite Halbzeit und nach 48 Minuten fällt es 2-0 auf eine Art und Weise, die meines Erachtens nach eine Fehlentscheidung vom Schiedsrichter vorausging, absolut, keine Frage. Der Heiko Drom ist 3-4 Mal über den Ball regelrecht gestolpert, ohne gegnerische Einwirkung. Und der Schiedsrichter hat Freistoß für den Heiko gepfiffen und gegen uns. Ich glaube, wenn dann so ein dummes Tor fällt, dann steht es 2-0, dann weißt du ganz genau, dass ein Riesendruck auf dir lastet. Und das macht manchmal nicht unbedingt Flügel, sondern hemmt dich auch in deiner Spielweise. Und ich denke, dass das bei unserer Mannschaft der Fall war.
Was haben Sie denn der Mannschaft in der Halbzeit gesagt?
Eigentlich sind Kabinenansprache nur für die Mannschaft, nicht für die Öffentlichkeit. Aber ich kann hier sagen, dass ich gesagt habe, dass das 1-0 sicherlich noch nicht das Endergebnis sein wird. Wir können noch mal drankommen, müssen uns aber versuchen, etwas cleverer anzustellen. Wir müssen versuchen, flexibler zu spielen, Spielverlagerungen stattfinden zu lassen, nicht nur wie teilweise in der ersten Halbzeit über die rechte Seite spielen, die generell dann zugestellt wurde von Negerl, sondern wir müssen flexibler spielen, müssen uns besser bewegen, müssen über die Außen kommen, in den Rücken der Abwehr, um eben den Gegner zu Fehlern zu zwingen. Und der Thomas Scheuring hat dann natürlich nochmal versucht, der Mannschaft den Schub zu geben, der mir gesagt hat, auf Jungs, wir packen das nochmal. Und dann habe ich etwas lautstark von meiner Seite gesagt, warum erst, wenn der Zug angefahren ist, warum nicht, bevor der Zug abfährt, warum springe ich da nicht auf und erst da, wenn er im Fahren ist. Also das erwarte ich jetzt von euch, dass man das umsetzt.
Du hast es erklärt gehabt, welche Erklärung du hast dafür, wie die Mannschaft so gespielt hat. Was hat denn die Mannschaft dazu gesagt oder Teile der Mannschaft?
Ja, wir haben heute Morgen die Frage gestellt in den Kreis der Mannschaft, in der recht langen Besprechung. Und wenn man die Spieler einzeln anspricht, findet keiner eine Erklärung, weil sie waren selber alle enttäuscht, keine Frage. Wer verliert schon gern? Also auch ein Spieler, dem man manchmal das unterstellt, es verliert keiner gern, keine Frage. Aber ich habe so in die Runde der Mannschaft gefragt und einer, der sich dann zu Wort gemeldet hat, war der Wagner und der hat das Gleiche gesagt wie ich. Der sagte, wir haben eigentlich ganz gut angefangen, uns hat ein Tor gefehlt, keine Frage, und sind dann aus Gründen, die er selber nicht deuten kann, sind dann immer unsicherer geworden, haben viel zu viel nach hinten gespielt, haben den Risikopass gescheut, warum auch immer, konnte sich nicht erklären.
Okay, wenn Sie gerade Martin Wagner erwähnen, der hat ja auch wirklich das Rückgrat gestern bewiesen, dass er dann wirklich an den Zaun gegangen ist, zu den Fans, hat sich mit denen konfrontiert.
Nach dem Spiel?
Nach dem Spiel, ja. Der Daniel Reule ebenfalls. War eine Frage aus dem Forum, wieso waren Sie selbst nicht am Zaun?
Ja, ich gehe vom Grundsatz her normalerweise. Mhm. Möchte ich mich nicht feiern lassen, weil das lasse ich immer der Mannschaft, aber ich bin in Kassel, bin ich an den Zaun, ich glaube, ich war in Karlsruhe am Zaun, ich bin vom Grundsatz her da, gerade wenn die Spiele nicht so optimal laufen, stehe ich gerne Rede und Antwort den Fans, weil das auch meine Pflicht ist. Gestern war natürlich die eine oder andere Frage aus der Presse an mich gerichtet und die Nigger Ilser wollten da relativ schnell nach Hause, deswegen haben wir uns da auch beeilt mit der Pressekonferenz, also so viel Zeit war gestern ausnahmsweise nicht, aber das war nicht daran gelegen, dass ich mich nicht in den Fans stelle. Im Gegenteil, die Fans können mich immer fragen, ich stehe immer bereit und warum nicht. Aber ich habe der Mannschaft auch klipp und klar nach dem Spiel gesagt, die Fans, die uns feiern, dort gehen wir auch hin nach Niederlagen. Also habe sie versucht, der Kakoko wollte schon in die Kabine gehen, dann haben wir zurückgepfiffen, haben gesagt, weil er auch frustriert war, aber wir haben gesagt, ihr geht zu den Fans.
Das war ja dann doch auch ein bisschen kontroverse Diskussion am Zaun hinterher. Ist das hinterher thematisiert worden? Ist das irgendwie mit der Mannschaft mitgenommen worden oder war das gar kein Thema?
Nein, also ich habe jetzt aus dem Mannschaftskreis nichts Negatives gehört. Also dergleichen ist kein Wort gefallen.
Tradition 1907, der fragt, ich muss Ihnen leider sagen, Herr Hollig, wir haben diesmal viele, viele kritische Fragen, ist klar, nach so einem Spielverlauf. Der würde ganz gerne wissen, ob denn für Sie nachvollziehbar ist, dass nach so einem gestrigen Pokal aus Spieler auch ausgepfiffen und ausgebuht werden?
Das ist meines Erachtens nach eine normale Reaktion, wenn ich zum Fußballspiel gehe und bin unzufrieden und bin Fan vom SV Waldhof. Dass ich meine Unzufriedenheit in Unmutsäußerungen wie auch immer kundtue, ist für mich normal und das sage ich auch immer der Mannschaft. Aber man sollte immer beachten, sind wir keine hochdotierten Profis, das mal als Erste. Dann verliert und spielt keiner für gerne schlecht. Der Spieler steht wöchentlich in der Beobachtung von den Fans, der Fan selber. Den kann ich nicht beobachten und weiß, wie er drauf ist. Aber der Fan geht raus und will ein gutes Spiel sehen. Er ist auch beleidigt, wenn man nicht gewinnt. Manchmal sogar beleidigt, wenn man gewinnt, weil man statt 2-0 nicht 6-0 gewonnen hat. Kann ich alles nachvollziehen. Nur die Art und Weise, wie solche Dinge in die Mannschaft reingetragen werden, da rege ich mich als besonders auf. Weil ich sage, es hat jeder die Möglichkeit, in diese Verantwortung zu steigen, die wir alle sind. Jeder. Auch jeder Fan. Und da rege ich mich auf. Ich bin gern bereit, mit jedem Fan darüber zu diskutieren. Keine Frage. Aber man kann auch pfeifen, man kann sagen, Mensch, es war scheiße heute. Aber wo ich mich absolut distanziere, ist von persönlicher Beleidigung. Da distanziere ich mich. Und wenn ich einen Fan erlebe, der bekommt von mir die kalte Schulter gezeigt und noch viel mehr, wenn ein Spieler mit Wichser, Arschloch oder du Drecksau, Entschuldigung, okay, gut. Aber diese Dinge möchte ich aus dem Fankreis nicht hören. Mhm. Sonst werde ich der Mannschaft ganz klar mit auf den Weg geben, dass wir nicht mehr in die Fanclubs gehen, dass wir nicht mehr uns von den Fans feiern lassen, beziehungsweise bedanken und. Weil ich glaube, der Fan hat das Recht, dass er die Mannschaft sieht, aber wir haben auch das Recht, korrekt behandelt zu werden.
Sie sprechen das so an, war das gerade kurz ein Thema oder wieso kommt das jetzt so emotional aus Ihnen raus?
Ja, das ist emotional, weil ich schon oft gehört habe, dass zum Beispiel, wenn ihr nicht gewinnt, dann passen wir euch im Auto ab, unter anderem schon sehr, sehr böse Worte auch in Hoffenheim reingetragen wurde, sodass ich, wo eigentlich ein relativ ruhiger Vertreter bin, sodass ich mich mit den Zuschauern auf der Haupttribüne angelegt habe und habe gesagt, wenn euch das nicht passt, dann können wir das gern unter vier Augen ausdiskutieren. Aber da ist sich dann jeder, weil er nur im Dunstkreis vieler so eine Lippe riskiert, ist dann nicht manns genug, das auch mal dem Spieler ins Gesicht zu sagen, weil ich glaube, ich weiß, wie ich als Spieler reagieren würde, wenn mich jemand nicht auf eine normale Art und Weise kritisiert, sondern auf so eine unnormale Weise. Und ich glaube, es gehört sich nicht im Fußball. Wir sagen auch nicht zu den Fans, servus ihr Arschlöcher, sondern wir sind dankbar, dass wir eigentlich so Fans haben, die uns immer begleiten, die hinter uns stehen. Da bin ich extrem dankbar und die uns auch mitgetragen haben in die Regionalliga. Keine Frage.
Gut, kommen wir mal zu...
Hat noch jemand was zum Spiel? Gestern? Direkt? Wir kommen eventuell später eh noch drauf? Oder was wolltest du gerade fragen?
Danke, Ivo. Warum sich unsere Jungs das Tore-Schießen so schwer machen?
Ja, das ist aber eher eine allgemeine Frage. Ich würde dann doch abschließend zum Spiel noch eine Frage stellen. Oder?
Ja, Tito.
Ja, wir können auch alle Fragen durcheinander stellen. Wenn wir dann
ja, Tito.
Weiter.
Okay, jetzt die Frage nochmal. Warum machen sich unsere Jungs das Spiel, das Tore-Schießen so schwer?
Ja. Warum machen wir uns das so schwer? Wir haben, glaube ich, in jedem Training Torabschlussübungen. Wir haben am Freitag vor dem Spiel gegen den KSC, wir haben am Montag im Stadion trainieren dürfen. Es wurde uns erlaubt und haben hier über 15, 20 Minuten mit Flanken agiert, von rechts und von links, einlaufen, Torabschlüsse. Ich glaube, wenn einer von euch dort gewesen wäre und hätte gesehen, wie der, ob das der Daniel Reule, Amadou, Yasula oder wer auch immer, die Tore dem Rainer Adolf in die Maschen reinsetzt, dann sagt er, wunderbar. Und warum es im Spiel nicht klappt? Wahrscheinlich, weil da noch Gegenspieler dabei stehen und wir machen es ohne Gegner. Aber wir machen es ohne Gegner, um uns die Sicherheit zu holen. Keine Frage. Aber wir sind eben in der einen oder anderen Situation auch, das muss man ganz klar sagen, ein Tick zu spät. Und das, was ich vorhin schon erwähnt habe, wir gehen nicht diese Laufwege, die man gehen muss, um eben erfolgreich vor dem Tor zu sein. Und das ist ein großes Manko und das versuchen wir auch in Trainingseinheiten immer wieder einzustudieren und zu verbessern. Aber ich kann nicht mehr wie Trainingsformen hier zu anbieten und die Spieler da anzuhalten, dass auch diese Laufwege effektiv gehen.
Aber gerade zu den Standards habe ich noch eine Frage. Also mir kommt das Gefühl, 20 Jahre vor, dass ich mir immer denke, beim Waldhof, die Standards, also sei es Freistöße oder Ecken, die kommen oft so halb hoch, ja, also, halbherzig in den Strafraum. Also das ist ja auch was man üben kann. Und ich frage mich als Zuschauer immer, läuft das im Training genauso oder gibt es da Einheiten, wo das einer vielleicht mal übt, dass er sagt, was ja, der kloppt eine halbe Stunde Flanken?
Wir haben eine Trainingseinheit in der Vorbereitung gehabt, wo wir Ecken und Freistöße trainiert haben. Und ich glaube, die Freistöße gegen KSC, die waren nicht zu bemängeln. Tatsache ist, es muss halt auch einmal diesen Weg gehen, denn den Kreuzweg dem Torwart vor der Nase rumzulaufen, die Freistöße, die der Kocic reingetreten hat, und die Ecken waren absolut top. Ich.
Ja, aber Sie sagten doch gerade, die Spieler gehen diese Laufwege nicht, die Sie auch fordern. Aber Sie sind der Trainer, da müssen Sie doch im Prinzip dafür sorgen, dass er sie geht.
Ja, was soll ich machen, wenn ich 100 Mal zum Reule oder zum Amadou sage, ihr müsst kreuzen und die kreuze nicht? Soll ich dann ohne Stürmer spielen, soll ich die beide rauslassen?
Ja, das weiß ich nicht, wie das als Trainer normalerweise so läuft. Also wenn ich jetzt der Trainer wäre, die würden das nicht machen, würde ich glaube ich ziemlich ausflippen,
ja.
Bis sie es dann machen.
Ja.
Ne? Also
ja.
Muss es nicht so laufen.
Also ich bin sicherlich nicht begeistert, aber wir sprechen das permanent an. Generell, ob das der Andreas Klaus beim Aufwärmen ist oder ich im normalen Trainingsablauf, wir sprechen das immer an und wir haben auch diese Laufwege zigmal einstudiert. Aber letztendlich kann ich den Spieler nicht mit dem Elektrokabel diesen Laufweg entlang ziehe, sondern er muss das selbst entscheiden. Im Spiel habe ich sowieso nur relativ wenig Einflüsse, wieso vielleicht die wenigste. Dass ich nur vor dem Spiel und vielleicht in der Halbzeit ganz kurz Einfluss auf die Mannschaft nehmen kann während dem Spiel, ist fast unmöglich.
Da passt die Frage vom Lenny ganz gut dazu, der, ich tue das jetzt mal so unterstellen, der sagt, sie sind recht unbeteiligt auf ihrem Stuhl, ob sie nicht vielleicht ein bisschen mehr extrovertiert sein müssten, an der Seitenlinie mit mehr Wut und so weiter aus sich rausgehen würden.
Also ich sag mal, der Louis Favre sah erfolgreich und ist auch relativ ruhig. Es gab Trainer wie der Lorand, der mit den Händen rumgefuchtelt hat. Es ist nicht immer die Frage der Gestikulation, die man als Trainer macht, sondern die Einwirkung. Ich sehe das Spiel, ordne das Spiel ein und versuche dann bei wichtigen Dingen und in der Halbzeit diese Dinge anzusprechen, die ich mir bildlich hier rausziehe. Wer aber gestern draus war, der hat wahrscheinlich dann am Kiosk gestanden, hat eine Bratwurst gegessen, eine Cola getrunken. Ich habe des Öfteren, war ich an der Linie gestanden, habe gestikulierend, wie das der Fan wünscht, angezeigt, wo die Richtung hingehen soll, dass wir hinterlaufen sollen, dass wir über die Flügel spielen sollen. Ich glaube, das habe ich angezeigt, aber wie ein Kasper hob sich mit Sicherheit auch im Waldhof nicht rum.
Ja, ich habe da in den letzten paar Minuten so ein bisschen rausgehört, dass auch ein Problem ist, mangelnde Alternativen in der Mannschaft. Also um zu reagieren zu können, wenn jetzt gerade diese Problematik mit den Laufwegen anspricht oder jemand nicht
spürt, sage ich mal. Es ist doch so. Ob das jetzt bei uns in der Mannschaft ist, oder gucken Sie sich Bundesligaspiele an oder Drittligaspiele. Wie oft sagt der Trainer, wir haben zu wenig Laufbereitschaft. Jetzt sollte man davon ausgehen, dass ein Fußballspieler, der das als Beruf hat und in der Bundesliga zwischen 1 Million und 6 Millionen verdient, dass der sich im Klaren sein muss, dass er Laufeigenschaften mitbringen muss. Und da sind sie ja auch nicht immer der Fall. Also trifft die Frage auch auf solche Trainer zu, warum, weswegen. Aber ich denke mal, die mangelnde Alternative ist aus diesem Grund, wir haben drei effektive Stürmer und einen Jungstürmer mit dem Suvarov. Der Suvarov war jetzt längere Zeit verletzt. Man merkt dem Dimi an, dass die Regionalliga für ihn eigentlich echt zu hoch ist. In der Oberliga konnte er das ab und zu mal kaschieren, aber die Regionalliga, ich glaube, da hat es der Dimi sehr, sehr schwer. Das ist zwar ein junger Mann, der Flasi Dauta ist verletzt, also haben wir nur zwei Regionalliga-taugliche Spieler, und das ist der Daniel und das ist der Amadou, die im Bereich ihrer Möglichkeiten arbeiten, aber trotz all dem würde ich mir vielleicht wünschen, hier vielleicht mal dem einen oder anderen eine Ruhepause zu gönnen, um eben einen adäquaten Stürmer ins Spiel zu bringen, aber das ist uns momentan nicht möglich, aber ich denke vielleicht in 14 Tagen, 3 Wochen ist vielleicht der Flasi Dautai wieder soweit und dann habe ich hier wieder eine Alternative und dann werde ich mit Sicherheit auch reagieren, keine Frage.
Gerade bei Alternativen sind, wir haben ja recht guten A-Jugendjahrgang dieses Jahr. Gibt es da, na gut, ich meine, das ist natürlich in der jetzigen momentan Situation ein bisschen schwierig, da jemand hochzuziehen, klar, weil diese überhaupt den Klassenhalt spielen, aber sind da durchaus für Sie dann Perspektivspieler dabei für nächstes Jahr? Und wenn ja, welche?
Ich denke mal, es ist sicherlich, wenn man da A-Jugend-Bundesliga spielt, unsere A-Jugend-Bundesliga-Mannschaft hat sehr, sehr schwer, keine Frage. Aber ich glaube, man kann zufrieden sein mit der Leistung, die die Jungs jetzt halt abgerufen haben. Es wäre natürlich schlecht, wenn man an unserem Jugendbereich einfach so vorbeigehen würde, ohne darauf zu schauen. Ich denke schon, dass hier 2, 3 Jungs in der Lage sind, zu dem Kader zu stoßen in die Regionalliga, wie sich der eine oder andere letztendlich durchsetzt. Das liegt nicht allein an mir, das liegt natürlich an den Jungs. Ne? Aber wir haben auch schon den einen oder anderen im Fokus drin, aber es ist natürlich auch so, dass auch die anderen, die vielleicht sich jetzt noch nicht so in den Vordergrund haben spielen können, dass die Chance für diese Jungs gleich ist. Also der eine oder andere, der Franzin, der Kuchendörfer, hat schon zum Beispiel bei uns das eine oder andere Training absolviert. Der Torhüter Dennis Proll ist auch auf einem guten Weg, der immer sporadisch bei uns dabei ist, muss ich sagen, in einer guten Absprache mit dem Stefan Groß und mit Mike Schüssler, die uns hier doch extrem ausgerechnet oder insbesondere in der Torwart-Problematik unterstützen. Also muss ich auch nochmal Dank sagen dem Mike und dem Stefan. Und hier haben wir immer ein Auge auf unsere Jugendspieler. Aber ob wer es letztendlich packt, das bringt die Zeit mit sich und das muss auch der ein oder andere entscheiden, wenn er dann im Spiel dabei ist. Aber wir werden auch in Zukunft immer wieder den einen oder anderen zum Training hochziehen, damit er mal die Mannschaft kennenlernt. Es geht bei uns sicherlich etwas schneller als in der Jugendbundesliga, keine Frage. Aber wir achten da schon drauf.
Der Schleifi fragt da direkt dazu, ist denn aber auch abseits mal geplant, mal ein, zwei oder drei von diesen Spielern mal von Anfang an spielen zu lassen, damit man dann auch mal beurteilen kann, ob sie denn die Anlagen haben, tatsächlich in der Regionalliga für nächste Saison zu spielen. Natürlich unter der Voraussetzung, dass der Nichtabstieg gesichert ist von den A-Junioren.
Genau, das ist hier die Krux. Es wäre jetzt nicht korrekt, dem Jugendtrainer Stefan Groß den einen oder anderen Spieler jetzt wegzunehmen und bei uns spielen zu lassen, obwohl es bei denen um sehr, sehr viel geht. Deswegen haben wir vereinbart, dass wir hin und da mal den einen oder anderen zum Anfang der Woche mit der Regionalliga-Mannschaft mittrainieren lassen, aber grundsätzlich davon absehen, solange wie die Klasse nicht gesichert ist, bei uns eventuell spielen zu lassen.
Okay, ich würde ganz gern noch vom Zertifikat eine Frage stellen. Die kann man jetzt auf Neckar-Elz beziehen, aber auch ganz allgemein auf unser Spiel diese Saison. Und zwar hat Peter Hogen, das ist der Trainer von Neckar-Elz, in einem Interview vor dem Spiel gesagt, wir haben die Waldhöfer zweimal beobachtet und ich glaube schon gesehen zu haben, wie man deren Wirkungskreis sehr stark einschränken kann. Da meine Frage an Sie, was glauben Sie denn, was er da gesehen hat, wie man uns sehr stark einschränken kann? Und die zweite Frage, die er dazu stellt, ist, wie oft Neckar-Elz von unserem Trainerstab gesichtet wurde. Das heißt, wie haben Sie sich auf das Spiel vorbereitet?
Also ich muss sagen, zur ersten Frage, sicherlich ist uns das klar, dass der Peter unsere Spiele genauso anschaut, wie wir Neckar-Elz angeschaut haben. Wir haben nicht einfach gesagt, so, wir spielen jetzt gegen Oberligist, sondern wir haben uns hier genauso vorbereitet wie auf jedes Pflichtspiel. Wir haben den Gegner vorbereitet in einer Art und Weise, glaube ich, wie ich ohne Bescheidenheit sagen kann, wie es der Peter garantiert nicht gemacht hat, wenn auch der Peter jetzt gewonnen hat. Aber wenn er gewusst hat, wie er unsere Kreise einkreisen kann oder wo wir verwundbar sind, dann frage ich mich, warum der Gegner in einer Halbzeit nur einmal vor unserem Tor war. Also es kann mit Sicherheit nicht die Weisheit letzter Schluss gewesen sein, dass man sagt, man müsse bloß einmal vor das Tor kommen. Und ich denke, das war noch ein Fehlkopfball vom Jure Kollack. Also ich denke, ich kenne den Peter schon ewig lang. Wir waren zusammen auf der Sportschule. Ich denke, der Peter ist ein guter Trainer, der alles ganz genau beobachtet. Aber wir haben die Spielvereinigung Neckar-Gerach auch ausgiebig beobachtet und auch nicht nur einmal.
Okay. Eine Frage, die ich unbedingt noch stellen will, weil Black Balu zweimal darum gebeten hat, sie bitte zu stellen. Er würde ganz gerne wissen, wie viele der Neuzugänge in dieser Saison, er zählt auf, Demirkol, Rabihu, Kakoko, Kollack, Wasse und so weiter, haben Sie vor der Verpflichtung schon einmal ein Pflichtspiel live gesehen? Das scheint ihm wichtig zu sein. Was meint er damit?
Ein Pflichtspiel von diesen Spielern?
Ja.
Das ist natürlich schwierig. Wie soll ich den Rabihu in England beobachten? Ich wusste gar nicht, dass der zu uns kommt. Die letzte Station war in England, wo der hatte.
Und gut, Sie müssen ja nicht persönlich sein, es kann ja auch jemand anders sein. Und natürlich ist England jetzt ein Extrembeispiel.
Nur als Beispiel. Wenn man in relativ kurzer Zeit entscheiden muss, der war zwei oder dreimal bei uns im Probetraining. Wir haben ihn gegen die Hoffenheimer spielen lassen. Ich glaube, wenn der junge Mann da im Stadion war, da waren sich, glaube ich, von den 4.000 Zuschauern waren sich, glaube ich, 3.999 im Klaren. Den sollte man eigentlich verpflichten, weil er sehr gute Ansätze gezeigt hat. Und das haben wir dann auch getan.
Und wie sind Sie jetzt zufrieden mit ihm, wenn Sie jetzt persönlich beurteilen?
Ich muss sagen, es ist ein Spieler, der im Training sehr gute Arbeit leistet, habe ich gar keinen Vorwurf zu machen, der auch versucht, im Bereich seiner Möglichkeiten zu spielen. Aber im Moment glaube ich, geht bei ihm andere Gedanken rum, denn seine Frau lebt, glaube ich, in Paris. Und das ist bei solchen Spielern, die nicht eingedeutscht sind, ist es sehr, sehr schwer, was in denen ihre Köpfe vorgeht. Vielleicht hegt er auch schon Abwandlungsgedanken, stelle ich mal jetzt in den Raum. Und es ist unmöglich schwer. Aber ich glaube, im Training, auch in der Vorsaison, also in der ersten Halbserie, der Amadou hat immer voll Power trainiert und hat sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt. Insofern kann ich dem Amadou keine Vorwürfe machen.
Okay, gerade mal auf die Ursprungsfrage zurückzukommen. Ich glaube, die ging auch mehr in die Richtung, ob Sie jetzt beim Sichtung von Neuverpflichtungen dann auch aktiv dabei sind, die Spieler vorher nochmal beobachten bei Spielen oder ob das mehr
in der kurzen anders Zeit, läuft. In der kurzen Zeit, wir konnten ja von der Planung her in der Sommerpause konnten wir keine Spieler beobachten, weil wir ja relativ kurze Zeit hatten. Und zum Zweiten sind ja Spieler, der Yannick Kakoko, der war in Darmstadt zum Probetraining, also beim Drittligist, und kam dann zu uns, war dort natürlich 14 Tage schon relativ fit, kam dann zu uns, hat bei uns 14 Tage trainiert und hat bei uns absolut top trainiert. Also wenn ein Spieler noch keinen Verein, keinen aktuellen Verein hat, ist er natürlich ja schwer zu beobachten. Und im April wusste man noch nicht, dass wir den Wasser holen, dass wir den Rabihu holen, dass wir den Kakoko holen, sondern die sind relativ kurzfristig über einen Spielerberater uns angeboten worden. Und sicherlich kann ich jedem versprechen, solange ich Trainer bin, wird bei mir kein Spieler in die Mannschaft aufgenommen oder verpflichtet, den ich nicht im Spiel bzw. im Training gesehen habe. Also das gibt es ja bei uns nicht.
Also ich glaube,
blind nehmen wir keiner.
Worauf der Black Balu hinaus will, und das sagen auch immer wieder ganz viele, warum man nicht in der Regionalliga zum Beispiel schaut bei Gegnern oder sowas. Ich denke, möchte gleich vorwegschicken, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, kann man sich die Frage selbst beantworten, aber es geht halt darum, dass man immer Spieler von Beratern bekommt. Ich glaube, das stößt manchen Sauern auf, dass man halt nicht in der eigenen Liga schaut, wie gesagt. Natürlich. Vielleicht können Sie was dazu sagen. Ich habe die Frage für mich schon beantwortet.
In jedem Spiel mache ich mir meine Gedanken über gegnerische Spieler und sage zum Günter Sebert oder auch der Günter Sebert und ich, wenn wir uns unterhalten, der wird passen. Leider. Ist aber dessen Spieler, entweder hat er einen 2-Jahres-Vertrag beim 1. FC Nürnberg oder ist er von Saarbrücken nach Nürnberg gewechselt und zählt zum Profikader, für uns nicht erschwinglich. Oder spielt er bei 1860 München. Oder haben wir im Auge und der Spieler ist noch nicht kontaktiert, aber Tatsache ist, dass wir schon in unserer Regionalliga den einen oder anderen gerne hier hätten. Aber es ist auch eine Frage der Finanzen.
Wie sieht es denn mit Oberligaspielern aus? Beobachtet bei uns jemand die Oberliga?
Das Scouting-System ist natürlich nicht so ausgereift, weil A muss man jemanden haben, der das macht, und kann sich jeder melden, der am Wochenende sagt, ich fahr auf meine Kosten nach Singen, nach, was weiß ich, Offenburg, nach Hoffenheim, kann sich jeder melden. Ne? Wir machen das eigentlich, der Andreas und ich, wir teilen uns die Aufgabe, wenn es möglich ist, den VfL Mannheim oder Gegner des VfL Mannheims zu beobachten, gehe ich da raus oder geht der Günter Sebert raus, und da guckt man schon einmal auf den einen oder anderen Spieler, aber letztendlich ist in diesem Bereich sicherlich Nachholbedarf.
Gut, wollen wir uns mal der nächsten Saison zuwenden. Die finanziellen Einnahmen, die wir vielleicht gehabt hätten durch den DFB-Pokal, so ganz sicher wäre es ja dann auch nicht gewesen, wenn wir jetzt gestern gewonnen hätten, die fallen ja jetzt weg. Die ganz allgemeine Situation des Vereins hat sich ja nicht wirklich entspannt. Das heißt, Ihnen bleibt die unangenehme Aufgabe, mit wenig Mitteln einen Aufstieg innerhalb von 3 Jahren zu realisieren. Wie machen Sie es?
Das ist eine gute Frage. Wie fährt man im Formel-1-Rennen mit dem VW? Schwer. Es ist auch schwer für uns, aber Tatsache ist, das momentane Budget für die neue Saison wird aller Voraussicht nach nicht höher ausfallen wie in der vergangenen Saison. Tatsache ist, wir brauchen um den Anforderungen, nicht nur den Anforderungen, die ich an die Mannschaft stelle, sondern auch die Fans an uns stellen, um denen gerecht zu werden, brauchen wir natürlich einen Regionalliga-Kader, der mit 15 bis maximal 16 fast gleichwertigen Spielern, die aber absolutes Regionalliga-Niveau haben.
Das kostet wie viel?
Mit Sicherheit reicht das Geld, was im Moment da ist, nicht ganz aus. aber das brauchen wir unbedingt. Und ab 16 bis zum Beispiel 19 können das junge Leute sein, die mit Perspektive, wie vorhin schon erwähnt, vielleicht den Sprung schaffen. Natürlich, je mehr das schaffen in die Regionalliga und Stammspieler werden und auch erfolgreich Fußball spielen, desto mehr Geld spart natürlich der Verein, keine Frage. Aber es ist unmöglich schwierig, in dieser Situation jetzt einen Kader zusammenzustellen, der A, eventuell vorne mitspielen soll, weil nächstes Jahr geht es um Abstiege, um Aufstiege und die Saison wird mit Sicherheit wesentlich schwerer als diese Saison, bin ich überzeugt. Also muss man auch eine adäquate und konkurrenzfähige Mannschaft auf den Platz bringen.
Was Ihnen da
das
bestimmt,
ist eine sehr schwere Aufgabe.
Was Ihnen da bestimmt jemand sagen wird, ist, ja gut, Worms, die haben wahrscheinlich einen niedrigeren Etat als wir und spielen oben mit im Moment.
Aber ich glaube, wenn einer ein bisschen zurückblickt, warum hat letztes Jahr gegen den Abstieg gespielt und ist schon dreimal in der Klasse geblieben, ich glaube, das weiß der ein oder andere nicht, aus Lizenzgründen, weil zwei, drei Vereine aus Lizenzgründen aus der Liga hat raus müssen, ansonsten wäre Worms jedes Mal bei den Absteigern dabei gewesen, also muss man auch erwähnen.
Die Frage, die sich mir da aufdrängt, halten Sie es für unrealistisch, in den nächsten drei Jahren aufsteigen zu können in die dritte Liga, wenn bei gleichen Bedingungen, sage ich mal.
Also bei gleichen Bedingungen ist es äußerst schwer. Da gehört viel Glück dazu, weil der SV Waldhof ist ein Verein, der das sicherlich in Angriff nehmen sollte, weil man darf sich mit so einem Stadion, mit solchen, ich muss auch die Fans mit einbeziehen, mit solchen Fans sollte man schon in die dritte Liga, weil man da einfach überlebensfähiger ist als auf Dauer in der Regionalliga. Aber dazu braucht man auch das nötige Kleingeld und das haben wir im Moment nicht. Und dadurch ist es sehr, sehr schwer, so eine Mannschaft zusammenzustellen. Es sei denn, man hat sehr, sehr großes Glück in seinen Verpflichtungen, hat sehr dynamische, gute Fußballer und man bringt diesen Haufen so zusammen, dass man ganz oben mitspielt, aber das ist äußerst selten im Fußball, ne? Und ist ein sehr, sehr schwerer Weg.
Wie sieht es denn mit Ihnen selbst aus? Wir haben jetzt über die Mannschaft gesprochen und wie die aussehen soll. Wir haben gar nicht drüber gesprochen, obwohl Sie es sich jetzt so angehört haben, als ob Sie auf jeden Fall vorhaben, nächste Saison Trainer zu bleiben. Fanden da Gespräche statt? Wie sieht da Ihre Planung aus?
Ja, es wurde zumindest signalisiert, dass das Präsidium eigentlich weiterarbeiten möchte, weil man ja was erreicht hat. Wir sind ja auch nicht in der Regionalliga auf dem tabellenletzten Platz, sondern haben jetzt wieder den Anschluss ans Mittelfeld gefunden. Also sind ein oder zwei Punkte bis zum einstelligen Platz, was eigentlich von Anfang an unsere Zielsetzung war. Man konnte natürlich nicht genau einschätzen, 4, 5, 6, 7 oder 8, 9, 10, ne? Jedenfalls in Augenhöhe oder in Reichweite zum einstelligen Tabellenplatz. Das ist auch mein persönliches Ziel mit der Mannschaft, das zu erreichen. Und ich glaube, mit der Mannschaft haben wir bis dato sicherlich nicht optimal. Optimal wäre natürlich, wenn wir Erster wären, ist klar. Aber wir haben eine ordentliche Leistung bis dato gebracht. Und ich denke, der Verein ist insofern zufrieden und deswegen wurde signalisiert, dass man hier auch weiterhin auf Kontinuität setzen will. Und ich glaube, das ist auch für einen Verein wie der SV Waldhof wichtig, dass man nicht permanent neue Gesichter am Trainerboard hat, sondern dass man auf Kontinuität Leute, die den Verein kennen, die Liga kennen, setzt. Und wenn es irgendwie möglich ist, wird in den nächsten 14 Tagen vielleicht da was Konkreteres entschieden.
Wie sieht es denn mit Ihrer beruflichen Situation aus, was ja auch ein bisschen mit reinspielt, sprich morgens Traininganheiten und so weiter, oder mittags Traininganheiten mit?
Ja, ich habe im Vorfeld mit meinem Arbeitgeber Bobbenreuther, der ja schon eh und je immer den Sport oder die Spieler und Sportler vom SV Waldhof unterstützt hat, habe ich eine Vereinbarung getroffen, dass ich die Woche über einmal freigestellt werde. Also sprich, ich gehe von meiner Arbeitszeit 7 Stunden die Woche runter und es ist ein Zugeständnis vom Arbeitgeber und das passt auch. Ich kann also dort dienstags oder donnerstags, je nachdem, vormittags und nachmittags im Training sein. Ansonsten außer der Vorbereitung, da nehme ich mir immer 8 Tage Urlaub, da bin ich also ganztägig da Und ich glaube, wenn immer die Saison läuft, aufgrund der permanenten Spielverlegungen, ist ja auch relativ selten, dass man zwei- bis dreimal vor- und nachmittags trainiert. Maximal dienstags, donnerstags oder montags, donnerstags, je nachdem. Also da fehle ich eigentlich nur einmal eine Morgeneinheit.
Das würde aber auch in der kommenden Saison dann so bleiben, falls Sie Trainer beim SV Waldhof bleiben.
Das würde mit Sicherheit auch dann so bleiben. Also der Arbeitgeber hat zumindest schon mir signalisiert, dass sie das noch ein weiteres Jahr machen. Finde ich eine sehr nette Geste meines Arbeitgebers. Und sie wollen mir auch ermöglichen, weiterhin in der Regionalliga zu trainieren. Aber Tatsache ist, dass hier noch die nötigen Endgespräche
mit wollen Verein stattfinden. Wollen die es Ihnen nicht ermöglichen, dass Sie vielleicht aufsteigen und könnten als Sponsor groß auf der Brust Poppenreuther noch?
Bob und Reuter war immer Sponsor in ihrer Art und Weise, aber ich glaube, mittlerweile ist das Unternehmen sehr, sehr gesplittet und wir sind ja von Mannheim nach Speyer gewechselt, die Messtechnik. Und aus dem Grund hat auch unsere Firma im Moment extrem große Schwierigkeiten, sich auf diesem Markt durchzusetzen, der sicherlich sehr schwierig ist. Und aus dem Grund, glaube ich, ist das für Poppenreuther nicht möglich im Moment.
Aber es wäre für Sie auch nicht erstrebenswert, oder sehen Sie es als Problem an, frage ich mal so rum, dass Sie nicht bei jeder Trainingseinheit dabei sein können?
Ich sehe das nicht als Problem an, weil ich fehle, ich muss es nochmal erwähnen, eine Trainingseinheit vormittags. Und diese Trainingseinheit, die ist in Absprache mit Andreas Klaus, die machen wir in und mit dem Physiotherapeuten, entweder machen wir da einen Kraftbereich oder machen ein Stabilisationsprogramm oder Kleinspielformen, die mit dem Andreas abgesprochen sind. Und ich glaube, das war zumindest nicht nachteilig in der Saison. Und ist vor allen Dingen eine Geldersparnis für den Verein.
Jetzt gerade mal eine interessante Frage zum Thema für die nächste Saison vom Arnold. Wie viele Neuverpflichtungen sehen Sie als notwendig an und auf welchen Positionen müssen wir uns verstärken, Ihres Erachtens?
Ja gut, ich denke mal, grundsätzlich ist es so, es wäre natürlich fehl am Platze, wenn wir jetzt 10 oder 12 Spieler wegschicken und 12 neue verpflichten würden, weil A, können wir das nicht finanziell und B, würde das keinen Sinn bringen. Ich denke, wir sollten aus der Mannschaft einen Großteil der Spieler weiter verpflichten und sollten uns wirklich mit sehr gezieltem Auge verbessern, auf jeder Position. Also auf jeder Position meine ich in allen Mannschaftsteilen. Ich denke, im Defensivbereich, also Abwehrbereich, brauchen wir sicherlich eine Alternative für den Thomas Scheuring, vielleicht ein guter Innenverteidiger noch. Wir brauchen, der Thomas spielt alle Spiele durch, fast war immer im Training. Also so man musste in der Vorbereitung permanent durchspielen, weil auf der rechten Seite Fidim Fasilja ja verletzt ist, der diese Position auch innehaben kann. Und wir müssen im Mittelfeldbereich versuchen, wobei ich glaube und hoffe, dass sich der Masse Wasser durchsetzt, weil es ein hervorragender Techniker ist mit einem sehr guten Auge, der allerdings gestern auch nicht so den Umsturz hat beiführen können, wie wir das vielleicht erwartet haben. Aber es ist ein junger Mann, der seine Qualitäten hat, keine Frage. Und wir brauchen auf jeden Fall auf unseren Außenpositionen, sprich auf der rechten Außenseite, brauchen wir dringendst Verbesserungen. Der Michi Reit ist zwar etwas besser ins Spiel gekommen, aber liegt weit unter den Erwartungen, die wir an ihn gestellt haben, keine Frage. Und wir brauchen im Zentrum 2 gute Stürmer.
Und wen möchten Sie unbedingt halten? Also wir haben vorhin gehört, Juri Krause ist der Einzige mit Vertrag. Wer darf es denn noch sein? Oder?
Ja, ich denke mal, da hat jeder die Möglichkeit, sich jetzt in den Vordergrund zu spielen, egal wer das ist, ob das der Klaus Gajula, ob das so ein Grujic, ob das so ein Malcho ist, ob das ein Geiger ist, da könnte ich jetzt alle aufzählen, ob das ein Demirkol ist. Es hat jeder die Möglichkeit, in diesen verbleibenden 17 Pflichtspielen zu zeigen, jawohl, ich gehöre in diese Mannschaft und ich möchte gerne auf dem Waldhof weiter verlängern.
Okay. Mal eine Frage, wie sieht es mit den verletzten Spielern aus? Wie ist denn da der Stand? Also gerade beim Juri Krause ist ja immer, hast du jetzt wieder verletzt? Wie sieht's
beim aus? Beim Juri Krause ist es tatsächlich so, dass die Hoffnung immer kleiner wird, dass er in der Saison nochmal eingreift, weil er permanente Probleme hat an dem Knochenansatz, an dem Nervansatz zwischen den beiden unteren Mittelzehen und er noch nicht im Mannschaftstraining einsteigen kann. Er läuft für sich, muss immer wieder aussetzen. Also da ist die Frage, ob er überhaupt diese Saison nochmal einsteigt, beziehungsweise ob man vielleicht nochmal, also nicht an seinem verletzten Fuß, sondern unten drunter, ob man da nochmal aufmacht und schaut, was da tatsächlich ist. Also ist sehr, sehr fraglich, ob der Jure diese Saison nochmal einsteigt.
Okay. Ich würde ganz noch gerne noch wissen, der Herr Schüssler und Herr Groß verlassen ja den Verein jetzt Ende der Saison. Was sagen Sie dazu? Wie sind da die, sind Sie involviert in die Gespräche, wer der Nachfolger sein wird? Wäre das für Sie eventuell auch mal ein Thema, falls Sie nicht mehr Vollzeittrainer werden, bleiben wollen oder sein wollen?
Ja, als erstes bedauere ich die Situation, weil der Mike Schüssler und der Stefan Groß, die ich ja auch schon sehr, sehr lange kenne, auch privat sehr gut kenne, dass solche Leute, die mit dem Herzen beim SV Waldorf waren, die hier was aufgebaut haben, dass die jetzt den Verein verlassen. Natürlich für den Mike Schüssler ist es extrem viel Arbeit, weil der Mike Schüssler macht ja den Job auch ähnlich wie ich in Nebentätigkeit, und das ist fast unmöglich, weil da so viele Dinge außenrum sind, die gemacht werden müssen. Das ist schade für den Verein. Wir verlieren hier sicherlich Qualität, keine Frage, auch mit dem Stefan Groß. Stefan Groß, optimaler A-Jugendtrainer, der schon bewiesen hat, dass er Jungs heranführen kann an den hohen Bereich. Spieler, die in Hoffenheim zurzeit spielen. Und bedauert es natürlich außerordentlich, dass solche sehr, sehr guten Leute den Verein verlassen.
Und wie sieht es da aus mit der Nachfolge? Sind Sie da irgendwie in irgendeiner Weise involviert?
Ja, das ist natürlich nicht so einfach. A, soll es ein Mensch sein oder ein Mann sein, der auch Bezug zum SV Waldorf hat, ist meiner Meinung nach. Das ist aber sehr, sehr schwer zu finden. Zum Teil soll es ein adäquater Fußballlehrer sein, was ja der Stützpunkt fordert, wenn man DFB-Stützpunkt wird. Da ist ja morgen bekanntlich die Besichtigung und die Begutachtung des DFBs mit unserem Jugendförderzentrum. Und im Moment weiß ich nicht, was Präsidium da ganz genau vorhat, aber es sollte schon ein Mensch oder ein Mann sein oder ein junger Mann sein, der auch ein paar Waldorf-Gene in sich fließen hat.
Wobei, da bleiben ja dann nicht so viele übrig, irgendwie, die eine Trainerausbildung haben und die Waldorf-Gene in sich tragen und die gerade keine Verpflichtung anderweitig haben.
Es ist sehr schwer. Es ist sehr schwer. Aber es muss ja nicht unbedingt jemand sein, der schon auf dem Waldhof tätig als Spieler war. Aber es gibt ja auch Leute, die eventuell auf dem Waldhof schon öfters waren oder die im Jugendbereich schon solche Aufgaben getätigt haben, vielleicht im anderen Club, aber trotzdem einen Zusammenhang zum SV Waldhof sehen. Aber es ist schwer.
Das hört sich ja interessant an. Gehen die Spekulationen nachher los? Wer wird es wohl sein? Wissen Sie es denn schon?
Nein, das ist auch, das kann ich also ohne weiteres sagen. Ich glaube, da sind auch noch nicht so viele Namen im Raum.
Okay, wir kommen auch schon langsam zum Ende der Sendung. Die Zeit verging wieder wie im Flug. Ein äußerst interessantes Gespräch. Eine Frage möchte ich natürlich noch stellen, beziehungsweise gleich doppelt. Ich bitte trotzdem eine kurze Antwort, auch wenn es eine komplizierte Frage ist. Vielleicht Lenny fragt, gibt es eigentlich sowas wie eintrainierte Spielzüge? Und dazu passend, Django, wieso erkennt man bei uns kein Spielsystem und wieso wird der Ball nur lang nach vorne geschlagen?
Dann ein schöner Gruß von mir an den Lenny und an seinen Kollegen. Ich lade sie gern mal ein zum Training von uns als Zuschauer. Und dann sehen sie, dass wir Kombinationen permanent einstudieren. Natürlich kann das nicht das tagtägliche Arbeitsprogramm eines Fußballers sein, sondern wir machen auch Spielformen, machen Passformen. Also der Fußball als solches ist sehr, sehr umfangreich und besteht nicht nur aus einstudierten Pass- und Spielformen. Aber wir arbeiten daran und haben in jeder Woche mindestens 10 bis 12 Passformen, die wir mit der Mannschaft durchspielen.
Okay, da möchte ich zum Abschluss noch die vom Pusteblume.
Die wollte ich auch noch sagen.
Ja. Okay. Der schreibt nämlich, ich habe für die Pokalversager 8 € gezahlt und da die Mannschaft die Gegenleistung verweigert hat, möchte ich den Spielern wenigstens von mir ausrichten lassen, dass sie Gurken sind und dass ich mich schäme. Könnten Sie das für mich weiterleiten?
Ich werde das wohlweislich tun, aber ich biete ihm auch an, er soll sich bei mir morgen um 16.30 Uhr, wenn es ihm möglich ist, melden. Ich gebe ihm 10 Euro, kann er noch eine Cola trinken, weil ich das ähnlich sehe wie er. Ich wäre auch gern weitergekommen. Ich glaube, wer unsere Mannschaft kennt, die wären auch lieber in einem Halbfinale gestanden, als die Schmäh über sich ergehen zu lassen, die man eben über sich ergehen lassen muss, wenn man so eine Leistung abruft, wie wir gestern.
Gut, vielen Dank, Herr Hollig. Ich möchte noch darauf hinweisen, am Samstag nächstes Spiel FC Memmingen gegen SV Waldhof, 14 Uhr in Memmingen. Unsere nächste Sendung hört ihr am 4.4.2012, 20 Uhr, für den Herrn Hollig vor allem, weil er eigentlich heute auf das andere Pokalspiel gehen wollte, VfR gegen Nöttingen. Da steht es nach 90 Minuten 1:1, das Spiel ging gerade in die Verlängerung. Ansonsten waren heute Abend am Mikro der Carlo, der Schröder, der Dash
und der Ivo.
Bis dann.
Ciao.
Tschüss.
Fußball ist die Droge, die mein Leben bestimmt. Fußball ist das Einzige, was durch die Taubheit dringt. Fußball ist mein Herz, meine Seele, mein Verstand. Fußball ist mein Leben, gib das Spiel nicht aus der Hand.
Es kam ein großes Ereignis zu uns in Stadt und Land. Und plötzlich war der Fußball in dunkler Mächtehand. Ich scheiß auf euer Business, ich brüll's euch ins Gesicht. Denn unser Stadion wird eure Bühne nicht. Der Sport ist abgemeldet, es steht nur noch das Geld. Damit euer Event auf die Gewinnversprechen hält. Es stehen Emotionen, die werden ausgesperrt. Weil teure Business logen eure Kunden besser wert. Nein, 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 so geht das nicht weiter. Stadion von Monte, wohin das Auge blickt. Heute von einer Fußball erklären wir dir den Krieg. Schluss mit euren Lügen und dieser Politik.
Ist diese Radio...
SV Waldheim-Mannhof, beim SV Mannheim-Waldhof, Waldhof-Mannheim.